Wenn wir uns heute an die 25 Jahre zurückerinnern, die nun diese Kirche steht, dann tun wir das nicht, weil wir Steine verehren und vergötzen, sondern weil wir Gott dafür danken wollen, dass er sein Wort wahrmacht. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dass wir das auch über eine Zeit hinweg erfahren an ganz bestimmten Orten, wo Gott uns nahe kommen kann. Ich möchte Sie grüßen, dass Sie heute mit uns diesen Gottesdienst feiern, auch die, die nur drüben sein können im Saal bei der Übertragung. Zu diesem festlichen Anlass schweigt heute unsere Orgel. Schon seit einem halben Jahr haben wir geplant gehabt, dass noch die Orgel etwas ausgebaut wird, weil sie mit unserem machtvollen Gesang oft nicht richtig in der Puste mitkam. Und so haben wir noch den Einbau eines Zungenregisters beschlossen und so wird sie nun wahrscheinlich auch am nächsten Sonntag nicht uns begleiten können. Wir danken den Posaunen, dass sie nun mit uns spielen und wir singen zuerst den Lobchoral Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 233, die Verse 1, 4 und 5, 233, 1, 4 und 5. Beten. Herr, unser Gott, lieber Vater, wir danken dir, dass wir in einer Generationenfolge dein Evangelium hören dürfen. Dass vor uns Menschen waren, die uns dein Wort weitergesagt haben. Und wir denken auch voller Dankbarkeit jetzt an die, die uns hier dein Wort gebracht haben, die in dieser Gemeinde mitgearbeitet haben. Wir sagen dir Dank für unsere Eltern, für unsere Lehrer und wer es auch immer war, der uns zuerst von dir erzählte. Wir danken dir für dieses Kirchengebäude und alles, was wir darin von dir hören durften. Und wir danken dir, dass du nicht in Häusern wohnst, von Steinen erbaut, sondern dass du bei denen bist, die zerschlagenen und zerbrochenen Herzen sind. Und so bitten wir dich, komm auch heute jetzt zu uns, dass wir nicht Menschenwort hören, sondern dein Wort allein. Dass du mit jedem von uns reden kannst und das sagen kannst, was Not tut. Und so wollen wir dir jetzt in der Stille auch das sagen, was jeden von uns persönlich bewegt. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich lese den Psalm 84, der auch da drüben zitiert ist in dieser Gedenktafel an dem Eingang unserer Kirche, in der Erinnerung an den Tag der Einweihung. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs, Gott unser Schild, schaue doch, sieh an das Antlitz deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Herr Dr. Bob wird uns nun als dienstältester Kirchengemeinderat ein paar Worte des Gedenkens sagen. An diesen Tag, er hat auch vor 5 Jahren eine kleine Schrift redigiert, die Sie am Ausgang mitnehmen können, wo das Ganze noch einmal beschrieben ist und auch die Bilder vom Aufbau der Kirche noch enthalten sind. Bitte, Herr Dr.
Als einer, der an der Einweihung dieser Kirche teilgenommen hat und auch schon die frühere Kirche gekannt hat, die im Jahr 1944 zerstört worden ist, möchte ich ein paar Worte aus meiner Erinnerung sagen. Diese Kirche ist eine schlichte Kirche. Sie ist 1950 gebaut worden, in einer Zeit nach der Währungsreform, in der es der Gemeinde ganz unmöglich gewesen wäre, eine große, ansehnliche, prächtige Kirche hinzustellen. Überhaupt wären wir nicht in der Lage gewesen, auch nur diese sogenannte Notkirche zu erstellen, wenn nicht ein brüderliches Zusammenstehen es ermöglicht hätte. Und zwar ein Zusammenstehen, das nicht nur hier in den Grenzen Stuttgarts mit der Gesamtkirchengemeinde und in den Grenzen der Landeskirche stattgefunden hat, sondern das auch weltweit gewesen ist. Es ist nämlich nur durch die Hilfe der lutherischen Kirchen Nordamerikas möglich gewesen, überhaupt an so einen Aufbau zu denken. Diese Mithilfe der lutherischen Kirchen Nordamerikas ist durch den Weltrat der Kirchen möglich geworden. Es ist aber an dieser Stelle auch daran zu erinnern, dass es unserem damaligen Pfarrer, Herr Richard Ratter, gelungen ist und zu danken ist, dass er diese Türe hat aufstoßen können. Und so ist es dann eigentlich ziemlich überraschend möglich gewesen, in kurzer Zeit nach der Währungsreform das Werk zu erstellen und auch die Finanzierung zu sichern. Dass natürlich auch viele Gemeindeglieder dabei bildlich und tatsächlich mit Hand angelegt haben, darf ich auch erwähnen. Es ist also so wirklich ein vorbildliches Werk des brüderlichen Zusammenstehens geworden. Trotzdem die Kirche eine Notkirche genannt wird, sie ist eine der 30 in der Bundesrepublik erstellten Notkirchen, die von dem Architekten Bartling entworfen worden sind. Ich sage, obwohl es eine Notkirche genannt worden ist, ist es eine Kirche, die sich sehen lassen kann. Wir haben das selber nicht so ohne weiteres und sofort erkannt, denn ich glaube, man muss länger mit dieser Kirche und mit diesem Bau vertraut werden, um zu erkennen, welche bauliche Kunst darin steckt. Immer mehr lernen wir es schätzen, in dieser Kirche sonntäglich sein zu dürfen. Sicher, wir glauben nicht an Stein und Holz, aber trotzdem ist es nicht gleichgültig, in welchem Raum man Gott anbeten darf. Zugleich aber macht diese Kirche dem Namen unserer Gemeinde, nämlich Ludwig Hofacker, nicht Unehre, denn sie ist bei allem und bei aller Proportioniertheit in den Formen eine schlichte Kirche, und es würde zu dem Namen Ludwig Hofackers ja gar nicht passen, wenn sie das nicht wäre. Denn Ludwig Hofacker war ja ein sehr, sehr demütiger Mann. Und so wollen wir es auch halten, und wir sind froh darüber, dass wir diese Kirche behalten durften und dass sie auch bis jetzt jedenfalls noch ausgereicht hat für die Zwecke der Gemeinde. Jedenfalls wollen wir sie behalten. Und das, was bei ihrer Gründung hier mit am Anfang stand, nämlich die weltweite brüderliche Gemeinschaft, diese Weltweitigkeit, die ist auch jetzt immer wieder bei uns besonders zu spüren. Seit wir unseren neuen Pfarrer haben, namentlich, haben wir starke und tiefe Verbindungen auch mit der Welt draußen, mit Missionsstationen und anderen christlichen Einrichtungen in der Welt draußen. Die hier in der Gemeinde wohnen und aber auch andere wissen das, und somit sind wir auch insofern dem Charakter des Anfangs treu geblieben. Wir wollen diesen Ort Liebe halten und wir wollen hoffen, dass er noch lange steht und vielen zum Segen wird. Und wenn wir auch das Schöne an diesem Werk, das künstlerisch Schöne, sehen und genießen wollen, so wollen wir es in dem Sinne tun, in dem der Psalmist sagt, du bist der Brunnen, die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht.
Wir wollen nun zur Überleitung die Predigt, das Lied singen, Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. 539. Wir singen jetzt zuerst die ersten 5 Verse und nach der Predigt dann die restlichen 4. 539, die Verse 1 bis 5. Herrn Schmidt war ja Pfarrer in Bopfingen am Ipf und ist durch ganz große Not im Krieg hindurchgegangen. Da ist dieses Lied entstanden. Wir haben heute den Psalm 30 in der Reihe der 5 Psalmen, die wir ausgewählt haben. Das heißt auch zufällig, ich habe das gar nicht berücksichtigt gehabt, ein Psalm Davids, ein Lied zur Einweihung des Tempels, also da passt es hin. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Herr, du hast mich von den Toten heraufgeholt. Du hast mich am Leben erhalten, aber sie mussten in die Grube fahren. Lob sing dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preis seinen heiligen Namen, denn sein Zorn währt einen Augenblick und ein Leben lang seine Gnade. Denn abendlang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Ich aber sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmermehr wanken, denn Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen Fels gestellt. Das ist der Rückblick des Lebens Davids. Ich werde nimmermehr wanken, mir geht es gut. Aber als du dein Antlitz verbargest, erschrak ich. Zu dir, Herr, rief ich und zum Herrn flehte ich. Was nützt mir mein Blut, wenn ich zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkündigen? Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen, du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Herr, wecke du in uns dieses Danklied. Amen. Als ich Abitur gemacht hatte und 18 Jahre alt war, sagte meine Mutter zu mir, jetzt wird es Zeit, dass du mal ganz weit weggehst. Dieses Angebot habe ich als junger Mensch gern angenommen und ich habe mir einen Studienplatz gesucht an einer Universität, so weit wie es geht, in Norddeutschland. Und als ich dann am ersten Abend fern der Heimat mich in meinem Zimmer einrichtete, ich wohnte in einem Dreierzimmer mit 2 anderen wildfremden Menschen zusammen, da wusste ich, was meine Mutter bezweckt hatte, dass einem kritisierenden jungen Mann eine Erfahrung geschenkt wird, was es nämlich heißt, heimzukommen und was es heißt, fern in der Ferne zu sein. Ich möchte Ihnen auch sagen, auch im Glauben kommt es darauf an, dass man Erfahrungen macht. Man muss das einfach einmal selber am eigenen Leib spüren. Es gibt heute viele Gespräche, wo man zusammensitzt mit vielen Menschen. Es ist ja toll, was man heute alles in seinem Kopf stapeln kann an Wissen über Gott. Wissen Sie, ich habe nichts gegen Bücher, ich freue mich an Büchern und habe viele Bücher und lese viele Bücher, aber in diesen Gesprächen geht es oft hin und her und der eine stellt diese Lehre und diese Weisheit hin und der nächste eine andere und da ist plötzlich eine Klärung, wenn einer in solch einem Kreis sagt, aber mir ist es in meinem Leben klar geworden. Ich habe erfahren, dass Gottes Wort gilt und ich habe erlebt, dass Gott führt. Da ist plötzlich Klarheit gegeben, wenn einer da ist, der das mit Gott auch erfahren hat, der das in seinem Leben bewährt, der nicht nur Theorien in seinem Kopf zusammenträgt. In den Psalmen haben uns Menschen ihre Erfahrungen mit Gott zusammengestellt. Und so heißt ja auch unsere Predigtreihe, persönliche Erfahrungen mit Gott. Nicht, dass Sie meinen, die hätten jetzt alles nur noch in Lila gesehen oder alles verklärt, sondern da waren Menschen, die haben ihre Nöte, ihre Ängste, ihre Zweifel, ihre Feindschaften, ihre Streitigkeiten mit Gott durchgelitten. Das waren ihre Erfahrungen. Sie haben das in ihr Leben hineingestellt und daraus sind die Psalmen erwachsen. Ich habe heute diesen Psalm überschrieben, neu geschenktes Leben. Ich möchte es noch klarer präzisieren, wie man das Glück im Leben findet, wie man das Wesentliche am Leben entdeckt. Ich möchte wieder meiner Gewohnheit drei Schritte unterscheiden, damit es uns klarer wird. Das erste, lange Zeit ging David achtlos daran vorbei. Wenn wir über das Glück unseres Lebens sprechen, dann ist das uns normalerweise überhaupt kein Problem, was Glück im Leben heißt. Also, wenn Sie mich fragen würden, dann würde ich auch sagen, da denke ich an meine 4 Mädchen und dann denke ich an meine Frau und dann denke ich an meine Gesundheit, dann denke ich an meinen Beruf. Mein Glück, das ist, dass mir es gut geht, dass ich einigermaßen beruhigt leben kann. Wir haben ja keine hohen Ansprüche. Wir sind ja keine Menschen, die sagen, das Glück fängt erst an, wenn man einen über den Durst trinkt, sondern das Glück besteht doch für uns in einem ruhigen Leben. Und David sagt, bei mir war es eigentlich auch so. Das habe ich mit Gott lange Zeit so leben wollen. Das ist kein Hochmut gewesen, als er sprach lange Zeit in seinem Leben, ich werde nimmermehr wanken. Ich sprach, als es mir gut geht, ich werde nimmermehr wanken. Du stelltest mich auf einen Felsen, mit Gott kann ich leben. Ich möchte mit dir, Gott, ein frohes Christenleben haben, das ist mein Glück. Und jetzt kommt das Entscheidende. David sagt, so dachte ich lange, bis zu dem Augenblick, wo Gott nur einen Augenblick sein Angesicht vor mir verborgen hat. Es ist gar nicht näher erzählt, an was er hier denkt. Aber wir wissen es aus seinem Leben, dass das vorkam, dass Gott nur kurz von ihm wegwich. Er erzählt hier etwas von seiner Not, von furchtbarer Krankheit, die ihn befällt. Er erzählt etwas von Feinden. Wenn man in so einem Amt steht wie David, dann hat man Feinde, die einem das Leben nehmen wollen, die nur den Niedergang wünschen. Wenn Sie in schwerer Gesundheitsnot sind, wenn Sie krank liegen, dann wissen Sie, wie das plötzlich ist, wie man sich hinklammert an die kleinsten Hoffnungen, wie man den Arzt anschaut und sagt, wie hat er eigentlich nur mich angesehen? Ist da Hoffnung drin oder ist keine Hoffnung mehr drin? Wie manche Kranke sagen, wenn es nur noch mal ein Jahr wäre oder wenn es nur noch mal einen Schritt vorwärts gehen würde. Und David sagt, ich bin da hinuntergefallen in diese Tiefe und ich habe nichts mehr gesehen als nur noch das, worauf ich mich eigentlich bisher gründete. Gesundheit, Glück, Menschen. Und ich habe gemerkt, das alles ist ja gar kein Glück. Als er später alt war und ein reifer Mann, hat er ja in einem Gebet Gott gegenüber gesagt, ich habe nur einen Wunsch. Ich will nie in der Menschen Hände fallen. Das Gefährlichste in der Welt sind Menschen, die können so furchtbar gemein sein. Es war seine Angst. Da liegt doch nicht das Glück bei Menschen oder in der Gesundheit, die ist ja selber nur für eine kurze Zeit uns gegeben. Er entdeckt in diesem Psalm, erst als Gott die Hand von ihm wegzieht, das Glück des Lebens liegt darin, dass Gott mich in seiner Liebe trägt. Darin liegt doch das Glück eines Lebens. Dass Gott mich ansieht, dass Gott bei mir ist, dass er mich trägt. Deshalb müssen auch fromme Leute immer wieder diese ganz schwere Erfahrung machen, dass sie auf einmal erleben, dass Gott sein Angesicht verbirgt. Ich denke an diesen Apostel Paulus, diesen mutigen Missionar, den niemand stoppen konnte, den sie steinigten. Und als er dann ein wenig zurechtgepflegt ist und gerade noch mit dem Leben davonkam, da geht er mit seinem wunden Leib wieder und predigt das Wort, wie sie ihn ins Gefängnis legen, wie sie ihn in den Stock sperren. Und niemand kann den Paulus aufhalten. Und dann erwähnt er es einmal der Gemeinde gegenüber. Er hat über diese Stunden nie gern gesprochen. Den Korinthern hat er es erzählt in einem ganz herzlichen Brief, dass er dort in Asien beschwert war über die Maßen, dass er am Leben verzagte. Er sagt nicht, was es war. Er sagt, da kam ich an den Punkt, wo ich sagte, es hat gar keinen Wert mehr. Am liebsten wollte ich sterben, ich tauge nicht mehr. Und in diesen Augenblicken wird einem das Glück des Lebens groß, dass Gott mich trägt. Das geschah, dass wir unsere Hoffnung nicht auf uns setzen, sondern auf den, der Tote lebendig macht, auf den lebendigen Herrn. David hat in dieser Not die Erfahrung gemacht, das war ihm vorher nicht klar, ich bin Staub. Zu dir, Herr, rief ich, was nützt mir mein Blut, wenn ich zur Grube fahre, wird dir auch der Staub danken. Herr, was ist denn an meinem Leben dran? Mein Leben, das sind letztlich nicht meine Kinder und das sind letztlich nicht meine, ist nicht meine Frau und ist nicht meine Wohnung und nicht mein Beruf, sondern das ist mein Leben. Und das spüren wir erst in so Augenblicken. Was ist denn dran, Herr? Wenn du mich fallen lässt, das ist das Entscheidende an meinem Leben. Lange Zeit hat David das nicht entdeckt. Und dann hat er es entdeckt, als Gott sein Angesicht vor ihm verbarg. Jetzt kommt der zweite Schritt der persönlichen Erfahrung, die David macht. Es war eigentlich nur ein Schrei. Das erste war also, dass man das oft nicht entdeckt in einem gefüllten Leben. Es war nur ein Schrei. Wenn ich dran denke, wie es heute bei uns oft ist, dass wir sagen, die Frage des Glücks, des Menschenlebens, die liegt doch daran, dass man viel Notstände lindern muss, ist doch klar. Warum können Menschen nicht glücklich sein? Weil es ihnen nicht gut geht. Und dann können wir einen Katalog mit 1000 Nöten der Welt aufzählen und sagen, daran liegt's doch. Das ist das Unrecht, das ein Mensch durchmachen muss, oder da fehlt einem Menschen die richtige Position, oder fehlen ihm die Freunde oder die Wohnung. Es sind noch 1000 Nöte in dieser Welt. Und wir heute leiden ja ganz besonders daran, dass wir auch als Christen immer wieder meinen, darin sei letztlich die Not des Menschen heute. Wir spüren ja, wie wohl die Generationen vor uns nicht die sozialen Nöte der Welt, liegt's nicht darin. Und auf einmal geht uns auf, das ist alles wahr, aber die letzte Not des Menschen ist, dass er den gnädigen Gott verloren hat. Dass er die Liebe Gottes verloren hat, die ihn trägt. Und David hat in seiner großen Not, in seiner Krankheitsnot, als er verlassen von Menschen war, hat er dies hinausgeschrien. Es war ein Schrei, aber es war nicht der Schrei, so wie ein Fluchender vor sich hin brüllt, nur damit er sich seinem Ärger Luft macht, sondern es war ein Gebetsschrei. Es war ein Schrei, der Gott anrief. Herr, höre mich. Sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Und David sagt rückblickend, das war in meinem Leben, selbst in einem frommen Leben, die Erfahrung, die Entdeckung. Und auf diesen einen Punkt will ich jetzt alles konzentrieren, wenn ich es einmal ganz stark zusammenraffen soll, dass du, Herr, mich gehört hast, dass du mich kennst, dass ich dir persönlich bekannt bin. Ich möchte es in einem einfachen Beispiel sagen, den Präsidenten von Amerika, den Gerald Ford, den kenne ich. Ich habe gestern im Sportstudio gesehen, wie er Ski fährt, den kenne ich. Kann sogar sehen, wie er Ski fährt, aber er kennt mich nicht. Es genügt nicht, dass Sie Gott kennen, wie Sie Gerald Ford kennen, sondern ob Gott Sie kennt, ob Gott Sie herauszieht aus der Not, ob Gott sich Ihrer Probleme annimmt, ob Sie wissen, er ist bei mir, er teilt das mit mir. Und das war die Entdeckung des David. Und sagt, darin steht mein Leben, darin steht mein Glück. Wir waren jetzt in den paar Tagen, wo wir noch Urlaub machen konnten, in der Rückfahrt im Deutschen Museum in München und wir wollten uns das Planetarium ansehen und dann mussten wir etwas da warten im Halbdunkeln und dann sagt man, ach, das ist ja blöd, da sieht man ja gar nichts in diesem Dämmerlicht. Und dann haben wir erst gemerkt, es war gut, dass sich unsere Augen an dieses Dunkel gewöhnt haben, denn dann auf einmal haben wir diesen wunderbaren Sternenhimmel, diese Projektion umso klarer gesehen über uns aufleuchten. Und das gibt es über einer Christenheit, dass sie die Herrlichkeit des Evangeliums nicht mehr kennt, dass Christen müd werden und sagen, ja sicher, Bibel ist schön, ich bin Christ. Aber worin liegt's denn? Das sehen sie oft erst über dem dunklen Himmel, der sich über ihnen wölbt. Was das ist, dass sich Gott zu ihnen herunterbeugt und dass er ihnen seine Hand darreicht. Das war die Freude des David. Darin steht mein Glück. Sein Zorn währt einen Augenblick und seine Gnade ewig. Im Mittelpunkt unserer Kirche steht so schlicht dieses große Holzkreuz aufgerichtet. Und an diesem Kreuz ist es klar gemacht, dass in unserer Welt Leid und Tränen und Tod und Schmerz herrscht. Das hat Jesus durchgekostet und durchgelitten. Wen kann das noch überraschen, wo wir dieses Kreuz in der Mitte unserer Kirche haben? Dass wir durch viel Leiden und Trübsal durchgehen, das ist in diesem Kreuz ausgedrückt. Aber da hat uns Jesus dieses eine dargestellt, dass nichts dich von seiner Liebe trennen kann. Ich könnte das jetzt mit allen Liedversen ausdrücken. Oder so, wie es in diesem großen Prophetenwort heißt, es können Berge weichen und Hügel hinfallen in dieser Welt. Da kann das, was dir vorher noch so sicher war, ich werde nimmermehr wanken und ob, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Darin steht das Glück eines Lebens. In Ulm, als dort die Reformation eingeführt wurde, hat man ja die Bürger in dieser Abstimmung gefragt, ob sie sich zur Reformation bekennen, in dieser klassischen Frage, wie man es schöner nicht ausdrücken kann. Wollt ihr lieber des Kaisers Gnade und Gottes Ungnade oder Gottes Gnade und des Kaisers Ungnade? Das war doch ganz klar gefragt. Der Kaiser kann morgen mit seiner Armee anrücken und dieses kleine freie Reichsstädtlein Ulm zerstören. Ihr müsst wissen, was er wählt. Und die Bürger von Ulm sagten, wir wählen auch des Kaisers Ungnade, auch das Ungemach in dieser Welt, wenn uns nur das gewiss ist, dass Gott uns nicht fallen lässt. Ich wollte eigentlich jetzt die ganzen Trostlieder der Bibel durchgehen, wie das immer wieder auf diesen Punkt konzentriert ist, wenn Paul Gerhard dieses Lied gedichtet hat. Warum sollte ich mich denn grämen? Ja, warum denn? Soll ich mich nicht grämen, wenn ein Kind überfahren wird auf der Straße? Letzten Sonntagabend nach unserer Predigt, die wir dort hatten über Psalm 18, bekam ich diese Nachricht aus Russland, dass dieser Georg Wiens zu 10 Jahren verurteilt wurde. Zuerst 5 Jahre Hungerlager und dann 5 Jahre Verbannung. Bevor ich das dann an die Presse weitergab, bin ich zu meinen Kindern gegangen, die schon im Bett waren, und habe das mit ihnen mal so durchgerechnet, was 10 Jahre sind. Das sind 9-jährige 19. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch, wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Und wie das dann der Paul Gerhard sagt, dem ja die Kinder weggestorben sind, Gut und Blut, Leib, Seele und Leben, ach, ich lasse es laufen. Wenn ich das habe, an dem Punkt liegt es, ob ich Gottes Gnade habe. Und da sagt man in unserer Zeit, man könne Gottes Gnade nicht verstehen, das wäre so ein abgegriffenes Wort. Das ist kein Wort, das ist ein Geschehen, wie Jesus mit seinem Blut das dargestellt hat, dass er mich nicht loslässt. Noch ein letztes. Jetzt kann niemand mehr die Freude verhindern. Da wechselt dieser Psalm plötzlich, nachdem David das dargestellt hat. Ich preise dich, Herr, du hast mich aus der Tiefe gezogen, aus der Tiefe meiner Schwermut, aus der Tiefe, dass ich immer wieder hängen blieb an Dingen, die mir Gott versagte. Was hat Gott dem David alles versagt? Er hat nie Ruhe in seinem Leben bekommen. Was hat er Ärger an seinen Kindern erleben müssen, die sich gegen ihren Vater empört haben? Wie wurde das Königreich von ihm weggerissen? Was hat er alles durchgemacht? Danke, Herr, du hast mich aus der Tiefe gerissen, nicht indem du mir das ruhige Leben gabst, sondern indem du mich auf diesen Felsengrund gestellt hast, nicht das glückliche Leben äußerlich, sondern du hast mich in deinen bergenden Mantel hineingenommen, du hast mich an dich hingezogen. Das ist Geborgenheit. Du hast meine Klage verwandelt, du hast mir die Kleider der Trauer, den Sack der Trauer ausgezogen, hast mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Ich möchte jetzt singen mit meinem Leben, ich möchte Gott singen. Und wissen Sie ja, dass ja die berühmte Dorothee Sölle gesagt hat, das dürfe man nicht sagen, lobe den Herrn, der alle so herrlich regiert. Weil die das nicht verstehen konnte, verstehen Sie? Dass Christen gerade angesichts der Not der Welt singen. Dass Christen ihre Loblieder singen, auch wenn dort aus Kambodscha die Kinder herausgetragen werden und wenn ich hier an den Krankenbetten stehe und kein Wort sagen kann vor der Macht der Schwermut. Dann singen wir nur noch. Dann singen wir unserem Gott unsere Lieder angesichts der Not der Welt, weil wir wissen, seine Gnade kann niemand von uns wegnehmen. Und das steht so fest über unserem Leben, dass uns niemand aus seiner Hand reißt. Das ist Geborgenheit. Und dann kann man sein Leben wagen, so wie es David gewagt hat, sein Leben auszusetzen diesen Gefahren. Er wollte nicht bloß im beschützten Raum leben, sondern er hat sein Leben in den Dienst für Gott verschlissen. Er ist in Not und in Feindschaft geraten. Er war gehasst und gejagt. Aber er war ein Mensch, der geborgen war und der seine Lieder sang. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder wie wir es dann mit dem Vers singen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wehr. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Amen. Und singen wir von dem Lied Gott will's machen, die Verse 6 bis 9. 539, die Verse 6 bis 9.
Thank you.
Herr Jesus Christus, danke, dass du uns so einen Grund gibst, auf dem wir stehen können. Du hast die ganze leidende Welt in ihrer größten Not schon längst geheilt. Du gibst uns mitten im Sturm dieser Welt, im Gedränge und im Leiden, ja selbst noch im Sterben und in der Todesangst, dieses feste und gewisse Wort von dir, dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann, dass wir bei dir geborgen sind. Herr, wir danken dir für dieses große Evangelium, dass wir hineinrufen wollen in die Welt, überall, wo Menschen leiden und seufzen, dieses Evangelium für jeden, das Glauben weckt und Menschen fröhlich macht. Herr, und dann wollen wir auch das andere tun, unser Leben hingeben, damit es zum Zeichen wird für so viele Mutlose, dass es nicht um diese Welt geht, sondern um deine Welt und um deinen Plan und um deinen Sieg. Wir bitten dich angesichts der großen Not um uns her, wo wir so oft nichts mehr tun können, richte du die Menschen auf, du kannst sie erreichen mit deinem Wort und gib ihnen diese große Geborgenheit und diesen Frieden und diese Freude, den nur du geben kannst. Lass uns in allem Zweifeln und in aller Anfechtung immer wieder gegründet werden bei dir, auf deinem Wort, auf deinen Zusagen. Wir bitten dich jetzt auch für alle, die in schwere Not geführt sind, hier in unserer Gemeinde und weit darüber hinaus. Wir bitten dich auch für deine Gemeinde, wo sie in der Anfechtung steht. In den Ostländern, in China, in Vietnam, im Tschad, in Indien und wo das ist. Sei du ihnen nahe und gib ihnen die Freude an deinem Wort, dass sie mutige Zeugen werden, auch im Widerspruch, und dass du überall Menschen sammeln kannst in deiner Gemeinde. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen noch die 3 Dankverse singen vom Lied Nun danket alle Gott, 228. 228, alle 3 Verse.
Thank you.
möchte noch mitteilen, da außen liegen die Hefte, besonders auf dieser Seite, wenn Sie das noch mitnehmen wollen, auch die Bilder der zerstörten alten Kirche und der Grundsteinlegung, so eine kleine Erinnerung auch an solche Plätze. Das gehört auch zum Leben. Wir haben in einem Monat nun genau unser Wochenende auf Michelsberg. Wir haben diesmal das Glück, dass wir sogar, ich glaube, 25 Einzelzimmer anbieten können. Wir haben das so, dass Sie es beim Herrn Werner gleich einschreiben lassen können. Manche sagen, ich gehe nur mit, wenn ich das habe. Wir haben das anzubieten dieses Mal und Doppelzimmer auch. Es ist mir aber wichtig, dass Sie einmal in die Gemeinschaft von Christen kommen. Gerade eine solche Wochenendgemeinschaft, eine Gemeinschaft auf Zeit, wird Ihnen manche Dinge lösen, die Sie seit Jahren vor sich herschieben. Und deshalb möchte ich Sie einladen, dass Sie mitgehen. Also liegen diese gelben Zettel am Ausgang. Am Dienstag haben wir Bibelstunde um 15 Uhr, am Fasnachtsdienstag natürlich um 20 Uhr haben wir Bibeltraining im Gemeindehaus. Wir machen jetzt das letzte Kapitel des Römerbriefs im großen Saal. Am Donnerstag um 20 Uhr ist Jungmütterkreis und am Freitag um 20 Uhr Chorprobe. Am nächsten Sonntag haben wir den Psalm 34. Beim ersten Schrei schon war er da. Die Erfahrung des David, dieser wunderbare Dankpsalm, Errettung aus großer Not. Unser Opfer ist heute einmal für eine Sache in Deutschland. In Wuppertal gibt es eine Evangelistenschule, die ja Elias Schrenk, der große Evangelist, gegründet hat und die einen großen Dienst tut bis in unsere Tage hinein. Sind wichtige Leute aus dieser Evangelistenschule Johanneum herausgegangen, gerade heute auch im evangelistischen Dienst. Die wird ganz von freien Gaben unterhalten und wir wollen unser Dankopfer auch heute einmal dafür geben, in der Dankbarkeit, dass es das gibt.